Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Tino Fahner und unser heutiges Thema lautet Corona-Kolumnen. Einblicke in den pandemischen Studienalltag. Das Coronavirus dreht schon seit 2 Jahren seine Runden um die Welt und wir bleiben zu Hause. Trotzdem musste das Leben natürlich irgendwie weitergehen. Auch für uns Studis. Die heutige Sendung erzählt davon, was dem bzw. der Durchschnittsstudierenden dieser Tage alles so im Kopf herumfleucht. Und ja, es geht schon wieder um Corona. Oder besser, immer noch. Es geht um das Romantisierte davor und das Ersehnte danach. Das mittendrin und nicht raus können. Es geht um die rar gesäten persönlichen Begegnungen und um fruchtbare berufliche Erfahrung. Es geht um das erste Praktikum in Deutschland. Um Feminismus, um Partymachen, Klimawandel und die aus den Fugen rutschende Welt um uns herum. Die folgenden 7 Beiträge erzählen uns von Dingen, die mittlerweile völlig selbstverständlich sind, aber trotzdem nicht normal. Die Texte dazu entstanden letzten Sommer, irgendwann zwischen 3. und 4. Welle, verfasst und vorgetragen von 4 Studierenden der Allgemeinen Rhetorik an der Uni Tübingen. Aber bevor wir einsteigen, erstmal ein bisschen Musik. Fat Tony und Edgar Wasser mit Realität.
Meine Generation hat den Zynismus perfektioniert. Yeah. Kids gehen jetzt wieder demonstrieren, wir können das gut mit dummen Sprüchen kommentieren. Yeah. Es war so simpel, etwas Reales nehmen und tierisch übertreiben. Und dann Satire drüber schreiben. Aber wie soll man was übertreiben, was schon übertrieben ist? Wie soll man aus was Satire machen, was schon Realsatire ist? Guck dir mal 2020 an, sowas kann man sich nicht ausdenken.
Das ist eine South Park-Folge.
Geschweige denn da noch rein draufsetzen.
Also ich nicht.
Nehmen wir Max Abiner, du. Seit so vielen Jahren Objekt meines Spottes.
Ja.
Der seinen Geist reinhalten will, deswegen liest er nichts außer dem Wort Gottes.
Okay.
Der aber alles zu wissen glaubt in seinem Kifferrausch.
Okay.
Seit Jahren Reichsbürger, aber andere brachten weiter munter mit ihm Features raus.
Okay.
Jetzt kann wirklich jeder sehen, bei dem sind ein paar Lichter aus.
Jeder.
Aber ich find's gar nicht mehr so witzig, wo der doch so ganz eindeutig Hilfe braucht. Und ich hab ne Krise,
ja.
Die werde ich jetzt noch kreativ.
Wie
soll ich diese lächerliche Welt denn noch ins Lächerliche ziehen? Ha? Es wird immer schwieriger für Satiriker. Die Realität ist schlimmer als jede Ironie, Dicker. Was du siehst, Dicker, alles was du liest, Dicker. Das ist real, Dicker, keine Parodie, Dicker. Es wird immer schwieriger für Satiriker. Die Realität ist schlimmer als jede Ironie, Dicker. Was du siehst, Dicker, alles was du liest, Dicker. Das ist real, Dicker, keine Parodie, Dicker.
Was für eine Realität?
Huh?
Es gibt keine Realität.
Uh-uh.
Wir leben in einer Simulation. Die ganze Welt hier ist fake.
Fake.
Das hier ist alles nicht echt.
Echt.
Elon Musk hatte recht.
Echt.
Was ein Glück für seinen Sohn, dessen Namen sich von niemand aussprechen lässt.
Echt?
Die Welt ist kaputt, doch keiner ist schuld, denn wir sind nur Einsen und Nullen. Unsere Programmierer testen gerade die Figur des rassistischen Bullen.
Ah.
Und des querdenkenden Bürgers.
Ah.
Und des orangenen Präsidenten.
Ah.
Hoffe, irgendjemand zieht den Stecker, bevor das Level endet. Oder auch nicht, denn wenn man annimmt, dass wir gefangen sind,
ah,
in der Matrix gelangt man eigentlich,
ah,
zu der Ansicht, dass es egal ist. Es wird alles bedeutungslos, wenn man es so betrachtet. Grober Schwachsinn,
ah,
Toni schwafelt irgendwas über die Wirklichkeit, aber die gibt es gar nicht.
Gibt es gar nicht.
8 Minuten auf seinen Hals gestellt und jetzt ist er tot.
Ist er tot.
Augenzeugen stehen drumherum und drehen Videos.
Videos.
Währenddessen wird die Welt von einer Pandemie bedroht.
Ho, ho, ho.
Aber mir geht's gut, denn ich weiß, das hier ist nur eine Illusion.
Es wird immer schwieriger für Satiriker. Die Realität ist schlimmer als jede Ironie, Dicker. Was du siehst, Dicker, alles was du liest, Dicker. Das ist real, Dicker, keine Parodie, Dicker. Es wird immer schwieriger für Satiriker, die Realität ist schlimmer als jede Ironie, Dicker. Was du siehst, Dicker, alles was du liest, Dicker. Das ist real, Dicker, keine Parodie, Dicker.
Das war die Münchner Studenten-Rap-Kombo Fat Tony und Edgar Wasser mit Realität. Vom gleichnamigen Album erschienen im Mai 2021. Kommen wir jetzt aber zu unserem ersten Beitrag. Feng Zhaoling studiert allgemeine Rhetorik im Master hier an der Uni Tübingen. Letzten Sommer hat sie ihr erstes Praktikum in Deutschland absolviert. Und das in der Serviceabteilung eines Versandhandels für Büromöbel. Feng Zhao kommt aus China und lebt seit etwa 3 Jahren hier im Schwabenland. In ihrem Beitrag berichtet sie uns von ihren Erfahrungen mit deutschen Schreibtischkundinnen und Schreibtischkunden und dem Unterschied zwischen deutscher und chinesischer Mentalität.
Ich sitze mal wieder an meinem höhenverstellbaren Schreibtisch im Büro von der Firma CXX in Tübingen. Die Firma ist ein Versandhändler, vor allem von höhenverstellbaren Schreibtischen. Ich beantworte die Kundenanfragen, die ich nach ihrer Dringlichkeit sortiere. Die dringlichsten zuerst, die anderen dann etwas später. Das ist in Allgemeinem meine Tätigkeit im Bereich Kundenservice von 9 Uhr morgens bis 14 Uhr mittags. Vielleicht haben Sie schon bemerkt, dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Ich komme eigentlich aus einem asiatischen Land, aus China. Wie kam ich aber zu diesem Job in Deutschland? Es fing so an. Nach der Hochschulaufnahmeprüfung bei uns in China heißt es Gaokao, wollte ich eine neue Fremdsprache in einem Studiengang lernen. Meine Cousine hat mir dann vorgeschlagen, Deutsch zu wählen. So habe ich in meiner Heimatstadt Germanistik studiert für den Bachelor. Für den Master wollte ich Deutschland persönlich mehr kennenlernen. Um die Fachbeschreibung von allgemeiner Rhetorik an der Uni Tübingen hat es mir sehr gefallen. Rhetorik als die Kunst der Rede. Im Bachelor hatte ich schon Erfahrungen mit Moderationen, Rede- und Debattierwettbewerben. Ich wollte etwas studieren, was eng mit der Rede, mit dem Sprechen zu tun hat. Daher bin ich nach Tübingen gekommen. Nach ungefähr einem Jahr kam Corona. Plötzlich hatte ich weniger Kontakt mit den Leuten. Das Leben wurde für mich ganz schön hart. Zufällig habe ich eine Chatgruppe von einer Praktikumsstelle im Kundenservice erfahren. Ich habe mich dann beworben und wurde zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Mitten in diesem Gespräch wurde ich aufgefordert, einen Kunden anzurufen und ihm nach seinem Feedback über das Produkt und die Dienstleistung zu fragen. Das war eine unerwartete Aufgabe und ich war verdammt nervös. Aber ich habe es geschafft und wurde genommen. Okay, so viel zu meiner Vorgeschichte. Jetzt zurück zu meiner Arbeit. Der Büroraum ist nicht groß, aber hell, sehr modern eingerichtet und ausgestattet mit vielen höhenverstellbaren Schreibtischen. Mein Chef und die Arbeitskolleginnen sind alle ganz nett und sympathisch. Die meisten Mails und Anrufe von den Kunden, die ich erhalten habe, sind auch nett und höflich. Ich erinnere mich noch daran, ein Kunde war für meine Hilfe sehr dankbar und hat mich sogar in seiner Rezension persönlich erwähnt. Das freute mich sehr. Es gibt aber nicht nur die schönen Seiten bei dieser Arbeit. Manchmal begegne ich auch schwierigen Kunden, die nur ihre Wut auslassen wollen. Das verärgert mich. Trotzdem soll ich dann höflich bleiben und die Kunden beruhigen, natürlich mit dem Zauber der Sprache. Inzwischen ist mir längst aufgegangen, wie unterschiedlich die Mentalitäten in Deutschland und China sind. In China wird man vom Kundenservice ganz höflich begrüßt, sogar überhöflich im Vergleich zu Deutschland. Als Anrede wird in China normalerweise Liebe XY verwendet. Hier in Deutschland ist das viel nüchterner, immer mit sehr geehrter Kunden. Erst mit der Zeit kann man dann von sehr geehrter Kunden zu liebe XY wechseln. Alles in allem habe ich in meinem Praktikum im Kundenservice interessante Erfahrungen gemacht. Ich hatte die Chance, mit den verschiedensten Persönlichkeiten umzugehen. Außerdem habe ich jetzt einen klaren Eindruck von den Deutschen. Sie sind höflich und auch vernünftig, nicht so emotional wie die Chinesen. Deswegen ist wichtig, sich auf die andere Art der Kommunikation einzustellen. So beende ich mit einer ganz vernünftigen Aussage diesen Hörfunkbeitrag.
Von Nanchang nach Tübingen. Erfahrungen in einem völlig fremden Kulturkreis. Vielen Dank, Feng Zhao, für deine Eindrücke. Für Leonie Henes waren die ersten 2 Jahre Corona ebenfalls eine Zeit der Entdeckungen. Denn Leonie hatte im Herbst 2020 ihren ersten Tag an der Uni. Wobei an der Uni eigentlich eher lieb gemeint als wahr ist. Leonies erster Beitrag in dieser Sendung handelt davon, wie es ist, ein erstes Semester zu erleben ohne, naja, ein erstes Semester zu erleben. Keine Stadtrallye, keine Kneipentour, nur Bildschirmzeit. Bitteschön.
Wir Erstsemesterstudierenden in der Corona-Zeit hatten es schwer. Freunde zu finden, während sämtliche Seminare und Vorlesungen online stattfinden, ist ganz bestimmt alles, aber nicht einfach. Über Zoom Kontakte zu knüpfen, ähnelt dem modernen Online-Dating. Es ist wie mit Tinder. Du bewertest oberflächlich, wer deinem Beuteschema entspricht. Suchst ersten Kontakt und trotzdem verläuft jeder Versuch ins Leere. Dieses Leere erinnert an den Zustand, den wir aktuell in den Universitätsgebäuden erleben, wo früher Veranstaltungen gehalten und Freundschaften geknüpft wurden, halten nun Schilder zum Abstand an. Masken stehlen unser Lachen und es ist an jedem neuen Tag ein ständiger Kampf zwischen Desinfektionsmittel und der Handcreme. Da freut man sich sein ganzes Leben auf das berühmt-berüchtigte Erstsemester und zack, alles gestrichen. Die legendären Erstsemesterpartys, neue Freunde fürs Leben und natürlich auch der wertvolle Präsenzunterricht auf dem Campus. American Pie hat uns belogen. Unsere älteren Geschwister, unsere Eltern und unsere Lehrer haben uns belogen, als sie sagten, die Uni werde die beste Zeit unseres Lebens. Um ehrlich zu sein, fühlt es sich genau verkehrt herum an. Für uns Erstsemester ist es, als hätten wir im Restaurant den Cheeseburger bestellt, aber nur die Beilagenpommes bekommen. Wobei, es ist schlimmer. Auf einen Burger hat man immerhin nicht sein ganzes Leben hingearbeitet. Du musst nur das Abitur schaffen, haben sie immer gesagt. Dann stehen dir alle Türen offen. Für dich gibt es keine Grenzen mehr. Schon wieder eine Lüge. Die Website des Auswärtigen Amtes sagt mir sehr wohl, es gibt Grenzen, die ich nicht überschreiten sollte. Und das mit den Türen? Die der Uni-Bibliothek waren vergangenen Herbst auch geschlossen. Geändert hat sich das erst in diesem März. Hätte man uns vor 15 Jahren gesagt, dass wir uns einmal so sehr über die Öffnung einer Bibliothek freuen würden, hätten wir demjenigen wohl den Vogel gezeigt. Aber so ist es als Erstsemester in Zeiten einer weltweiten Pandemie. Der eigene Bewegungsradius ist beschränkt auf den Schreibtischstuhl, den Kühlschrank und das Bett, während das Virus fröhlich alle Ecken der Welt erkundet. Wie zum Teufel soll man unter diesen Umständen noch halbwegs normal studieren? Was sich aber schon jetzt mit Sicherheit sagen lässt: Die Betroffenen, wir Studenten der Jahre 2020 und 2021, werden eine ähnliche Faszination erleben wie Harry Potter, als er das erste Mal nach Hogwarts kam. Die Universitätsgebäude von innen zu sehen, wird ein Meilenstein sein, den wir frühestens im zweiten, wenn nicht sogar erst im dritten Semester, erreichen werden. Ein kleiner Trost jedoch bleibt. Denn dies ist eine Geschichte, die wir irgendwann einmal vom Schaukelstuhl aus erzählen werden.
Ja, es war nicht alles schlecht damals. Leonies Kommentar über Erfahrungen, die sich nicht mehr so leicht nachholen lassen. Tja, im Sommer sah es noch so aus, als hätten wir das Virus in die Knie gezwungen. Jetzt stehen wir bis zum Kinn in der vierten Welle und fragen uns, wie lange das noch so weitergehen wird. Haben wir im Sommer vielleicht die einmalige Chance verpasst, das Virus zu besiegen? Hätten wir nicht vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger sein sollen? Und was haben wir eigentlich letzten Sommer getan?
Alle fragen mich, was hast du getan? Die Sterne kreisen und ich beiße ins Gras. Doch ich vergleiche mich mit euch und eurem Kram. Und wenn ich euch so zusehe, wird mir langsam klar, wenn ihr das länger durchzieht, glaube ich daran, ich muss so sein wie ihr, nur dann habe ich Spaß. Damit ab und fresse weiter Gras. Alle fragen mich, was hast du getan? Die Sterne kreisen und ich beiße ins Gras. Ich baue mir ein Käfig und ich schwöre, lass niemanden rein. Es fällt mir schwer, einfach nur, weil ich will, ich selbst zu sein. Alle fragen mich, was hast du getan? Die Sterne kreisen. Ich beiße ins Gras. Ich beiße ins Gras. Ich lass niemanden rein. Ich beiße ins Gras. Was hast du getan? Die Sterne kreisen und ich beiße ins Gras.
Van Holzen mit Gras von der Platte Aus der Ferne. Erschienen im November 2021. Reinhören Pflicht. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Heute mit unseren Corona-Kolumnen. Einblicke in den pandemischen Studienalltag. Der nächste Beitrag stammt von einem besonders feierwütigen Exemplar unserer Gattung. Marvin Pagel möchte endlich wieder gepflegt Party machen. Und dabei geht es ihm weniger um Saufen, bis der Arzt kommt. Im Gegenteil, er möchte endlich mal wieder neue Leute kennenlernen. Ohne digitale Trennwand dazwischen. Aber wie war das nochmal mit dem fremde Menschen einfach so anquatschen Zeug? Wie unterhält man sich überhaupt noch miteinander, wenn man weder Laptop-Mikro noch Bildschirmkamera zur Hand hat? Finden wir uns überhaupt noch in unserem sozialen Umfeld zurecht? Oder haben wir jetzt schon alle Basiskompetenzen verlernt? Wie finden wir wieder zurück in eine neue Normalität zwischen 3G, 2G und 2G+? Auch Marvin hat sich das gefragt. Er hat sich gefragt, wie wir uns unserer neuen Menschenscheu stellen können, ohne dabei unseren Sinn für Humor zu verlieren. Ein kleiner Jubelschrei aus dem vergangenen Sommer.
Ah, endlich Freiheit. Nach gut anderthalb Jahren Isolationshaft am Wochenende dürfen wir endlich mal wieder unter Leute und die Freiheit genießen. Doch wie ging das mit dem anständigen Feiern überhaupt nochmal? Wie war das mit dem Feiern vor dem Vollzug? In der Corona-Zeit war das Sprechen mit dem Nachbarn über Sicherheitsabstand schon ein Social Event. Vor die Tür gingen wir nur zum Spazieren oder zum Einkaufen. Da aber dann brezelten wir uns richtig auf. Denn wann sonst? Und so wurde der Supermarkt zum angesagtesten Club jeder Stadt. Es gab meterlange Schlangen. Alle wollten unbedingt in den Schuppen rein und am Ende gab es einen Türsteher, der grimmig schaute und dich nur mit passender Kleiderordnung hineinließ. Damit meine ich natürlich die Maske. Das Gesicht war also nur über die Augen erreichbar. Spontanes Corona-Date an der Fleischtheke und wir lächelten über die Augen wie blöde. Soziales Verhalten ist vor allem eine Übung und wir sind alle aus der Übung. Feiern nach Corona heißt nicht zu wissen, wie wir den anderen begrüßen sollen. Hauen wir die Ellbogen aneinander oder geben wir uns wie früher die Hände? Feiern nach Corona heißt deutlich zu früh betrunken zu sein, denn wir vertragen ja nichts mehr. Feiern nach Corona heißt auch, vergessen zu haben, wie man das Bier richtig hält und die elegante Zigarette dazu. Feiern nach Corona heißt auch schlechtes Flirten, denn wir kommunizierten ja nur über Buchstaben, ohne uns jemals in die Augen gesehen zu haben. Doch Feiern nach Corona hat auch etwas Gutes. Denn obwohl wir zu schnell besoffen sind, obwohl die meisten Gespräche zäh sein können wie Kautschuk, ja, obwohl wir verlernt haben zu flirten, den anderen geht's genauso. Damit sind wir also nicht alleine. Denn jeder möchte wieder was erleben und sich am anderen reiben. Jeder möchte nur raus aus dem Gefängnis. Gemeinsam üben wir uns wieder im Miteinandersein. Feiern war noch nie so schlecht wie heute, aber auch noch nie so schön.
Marvin Pagel mit seiner Bestandsaufnahme einer Post-Corona-Partykultur. Und damit wir jetzt alle ein bisschen in Stimmung kommen, hier die Black Eyed Peas mit I Got a Feeling.
I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be.
Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. let's do it, let's do it, 'cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Tonight's the night.
Hey!
Let's live it up.
Let's live it up.
I got my money.
Hey!
Let's spin it up.
Let's spin it up.
Go out and smash it.
Smash it.
Like on my god.
Like on my god.
Jump out that sofa.
Come on.
Let's get off. Fill up my cup.
Drink.
Mazel tov. Look at her dancing.
Move it, move it.
Just take it off. Let's paint the town.
Paint the town.
We'll shut it down.
Shut it down.
Let's burn the roof.
And then we'll do it again.
Let's do it, let's do it, let's do it,
let's do it,
and do it, and do it, let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it, let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock. Easy come, easy go, now we on top. Feel the shot, body rock, rock it, don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Get with us, you know what we say, say. Party every day, party every day. And I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
So, das waren die Black Eyed Peas mit I Got a Feeling von 2009. Und wisst ihr was? Ich bin sicher, dass das einer der Songs wird, für den uns unsere Kinder irgendwann hassen werden. Aber was soll's. Übrigens, ich weiß genau, was ihr jetzt denkt. Warum hat Tino auf einmal so eine hohe Stimme? Tja, das liegt daran, dass wir im Radio eine goldene Regel befolgen. Man sagt seinen Beitrag niemals selbst an. Hi, ich bin Leonie, die aus dem Beitrag über das Erstsemester vorhin. Ich springe hier mal kurz ein, denn Tino redet nicht nur viel, er schreibt auch gerne. Auch er hat zwei Beiträge für diese Sendung aufgenommen. Deshalb habe ich ihm gerade eben mal kurz das Mikro abgenommen und darf jetzt seine Glosse ankündigen. Sekunde, was steht hier? Ah, okay. Ansage Leonie, Doppelpunkt. Kleiner Scherz am Rande. Also, dann will ich es mal versuchen. Die Pandemie hat uns gezwungen, mehr Zeit mit uns selbst zu verbringen. Dass das hin und wieder zu viel Zeit war, können wir alle, glaube ich, gut nachvollziehen. Tinos Beitrag wiederholt die inneren Stimmen der Krise und lässt uns die letzten 2 Jahre noch einmal durchleben. Hört jetzt, wie Tino in seinem Zimmer langsam, aber sicher verrückt wird. Viel Spaß!
Dieses Corona hat doch auch etwas Gutes. Die Corona-Krise hat auch ihre guten Seiten, heißt das immer so schön. Und es stimmt ja auch. Wir alle haben jetzt endlich wieder mehr Zeit für uns selbst. Wir gehen joggen und Fahrrad fahren, achten auf unsere Ernährung und unseren Energiehaushalt. Wir haben weniger Stress und weniger Termindruck, denn die Schule, das Büro, die Uni, alles direkt vor der Schlafzimmertür. Die Zeit, die uns mit unnötigen Arbeitswegen erspart bleibt, investieren wir in tiefschürfende Abendspaziergänge und in das unablässige Konferieren mit Freunden und Familie. Und ins Fahrradfahren. Im Blick auf den Computerbildschirm lernen wir, uns selbst zu erkennen. Wir werden reflektierter, treffen weniger Entscheidungen unter Druck und versuchen uns in einem harmonischen Miteinander. Und fahren mehr Fahrrad. Wir lernen, auch mal die positive Seite zu sehen. Nicht immer nur schwarz zu malen, sondern auch mal spazieren zu gehen. Wir lernen, was uns gut tut und was nicht. Dazu gehört auch, einfach mal innezuhalten, durchzuatmen, die Augen zu schließen und zu sagen, danke Welt. Danke, dass es dich gibt und danke, dass es mich geben darf. Und dazu gehört auch, den Fernseher, den Computer, das Handy einfach mal auszulassen, runterzufahren, abzuschalten. Auch mal keine Zeitung lesen, keine Nachrichten schauen. Denn wir lernen auch, dass alles relativ ist. Zum Beispiel, dass wir nicht unbedingt arbeiten gehen müssen, wenn wir doch stattdessen Fußball schauen oder ein gutes Buch lesen oder spazieren gehen können. Oder dass unsere eigenen Probleme genauso viel wert sind wie das, was uns tagtäglich in den Nachrichten erzählt wird. Dass meine eigene Wahrnehmung, also wie ich mich gerade in diesem Moment fühle, auch ihren Platz in der Welt haben darf. Ja, vielleicht sogar wichtiger ist als alles andere. Oder dass ich froh bin, ein Dach über dem Kopf zu haben. Oder dass Sicherheit ein Privileg ist. Oder dass ich, wenn ich die Musik in meinem Zimmer nur laut genug aufdrehe, nicht hören kann, wie der sexuell frustrierte und überreizte Familienvater seine schwangere Frau zum 9. Mal an diesem Tag windelweich prügelt. Oder dass Umweltverschmutzung kein Problem ist, solange wir nicht erstmal wieder so richtig Urlaub gemacht haben. Oder dass Fahrradfahren und Spazieren sehr gesund für Geist und Körper ist. Oder dass es mehr Sinn macht, Impfprivilegien nicht nach Bedürfnis, sondern nach Einkommen zu verteilen. Oder dass Spazierengehen gesund ist. Oder dass Maskentragen unsere persönliche Freiheit als gute Deutsche viel zu sehr einschränkt. Oder dass Menschen auf der Flucht keine Menschen, sondern Kungelware sind. Oder dass Spazierengehen gesund ist. Oder dass Massengräber kein besonderer Grund zur Besorgnis sind. Oder dass Covid nur eine Erfindung der Regierung ist. Oder dass ich, wenn ich die Musik in meinem Zimmer nur laut genug aufdrehe, nicht hören kann, dass Umweltverschmutzung die persönliche Freiheit einschränkt. Oder dass es mehr Sinn macht, Fahrrad zu fahren, als Einkommen nach Impfprivilegien zu verteilen. Oder dass Kungelware auf der Flucht spazieren gehen soll, denn das ist besser für Geist und Seele. Oder dass unsere Massengräber erstmal so richtig Urlaub machen sollten. Oder dass Flucht mehr Sinn macht, als einen besonderen Grund zur Besorgnis in meiner persönlichen Freiheit zu verteilen. Oder dass das Kungelimpfen und gute Maskengräber, wenn sie nur ihre Musik laut genug aufdrehen, nicht hören können, dass Umweltverschmutzung in meinem Zimmer nur nach Einkommen an sexuell frustrierte Fußballbücher verteilt wird. Oder dass das Spazierengehen einfach nur eine Erfindung der Regierung ist. Ja, ja. Corona hat durchaus auch seine guten Seiten.
Das war Tino Fahners Verwirrspiel. Und wenn ich das so höre, verspüre ich fast schon den Drang, mir einen Aluhut zu basteln. Naja, später vielleicht. Bevor ich aber gleich wieder an Tino abgebe, darf ich noch einen Song ankündigen. Hier kommen Heißkalt mit Bürgerlicher Herkunft. Ein Song, der aktueller nicht sein könnte.
Zwei Möhren, es geht nicht, sie gibt es nur im Foto als Kino. Die Menschen sind friedlich, die meisten sind zu zweit oder allein. Sie fressen die Tiere fressen Zeug aus einem Silo. Und keiner von ihnen kann ahnen, was du weißt. We'll be right back.
meine bürgerliche Herkunft hindert mich daran.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück im Geschehen. Mein Name ist Tino Fahner und ihr hört Radio Micro Europa, den Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle. Heute mit unseren Corona-Kolumnen. Einblicke in den pandemischen Studienalltag. Wir sind jetzt mittlerweile bei Beitrag 5 angelangt und bis hierhin haben wir das gemacht, was uns Studierenden am leichtesten fällt. Wir haben uns mit uns selbst beschäftigt. Corona war und ist aber nicht nur eine Zeit des In-sich-Kehrens. Lasst uns jetzt also den Blick nach außen wenden, hin zu den großen Themen unserer Zeit. Marvin Pagel macht sich Sorgen um unseren Planeten. Für ihn ist es an der Zeit, dass die großen Industriemächte dieser Welt endlich Verantwortung übernehmen. In diesem Beitrag geht es um Fairness, Doppelmoral und darum, wie wir mit Zahlen umgehen. Hört selbst.
Ich möchte kurz über den Klimawandel reden. Dabei räume ich ein, dass ich weder besonders aktiv bin, noch übermäßig auf meinen ökologischen Fußabdruck achte. Aber selbst ich bin besorgt, wenn aufgrund von Corona kaum mehr über den Klimawandel gesprochen wird. Deshalb möchte ich kurz über einen besonderen Punkt reden. Vor 2 Wochen saß ich draußen im Café Lieb beim Zinser. Ich las ein Buch und trank zum Wachwerdenden Kaffee. Plötzlich hörte ich am Nebentisch eine Diskussion zwischen 2 Männern. Es ging um den Klimawandel und die Rolle Chinas. Während die Katastrophen des Klimawandels durch den Ausstoß von CO2 immer bedrohlicher werden, waren sich beide sehr schnell einig, dass das kleine Deutschland alleine nicht in der Lage sei, die Welt zu retten, da China alleine für 1/3 aller Emissionen verantwortlich sei. China ist also hier der Böse und so wäre es nur naiv, wenn das kleine Deutschland Verzicht übe und sich somit selbst abschaffe. Und tatsächlich ist an dieser Aussage auch teilweise was dran. China ist mit 27% eben für den größten Emissionsanteil verantwortlich, während Deutschland gerade einmal für 2% der Emissionen verantwortlich ist. Somit ist der Einfluss Deutschlands augenscheinlich im Vergleich zu China tatsächlich sehr gering. Und so kann man die Aussage beider verstehen, wenn sie sagen, dass China für den Klimawandel verantwortlich sei. Allerdings, und hier kommen wir zu meinem Hauptpunkt, ist dies eine verengte, zweckoptimistische Sicht auf die Dinge. Denn was dabei außer Acht gelassen wird, ist das Gesamtbild. Denn sobald wir mal schauen, welche Länder wie viel CO2 insgesamt, ich wiederhole, insgesamt produzierten, sieht die Sache doch ganz anders aus. Sobald wir nämlich in die Vergangenheit schauen, pumpten Amerika und Europa deutlich mehr Emissionen in die Atmosphäre. So sind Amerika mit 25% und Europa mit 22% allein für beinahe die Hälfte aller jemals produzierten Emissionen verantwortlich. China hingegen gerade einmal für 13% aller Emissionen. Und gerade wir Deutschen sollten uns nicht aus der Verantwortung stehlen, da wir historisch gesehen für immerhin 6% aller Emissionen verantwortlich sind. Und das, obwohl wir mit knapp 80 Millionen Menschen ein kleines Land sind. Besonders im Vergleich zu China, das 1,4 Milliarden Menschen versorgen muss. Denn der CO2-Ausstoß pro Kopf ist im Westen um einiges höher als in Entwicklungsländern. Somit könnte man argumentieren, dass es sich im Westen um Luxus- und Lifestyle-Emissionen handle, aber die Emissionen in Entwicklungsländern in erster Linie dem Überleben geschuldet sind. Die Verantwortung also nun in die Hände Chinas abzuschieben, ist anlässlich der Fakten unverantwortlich. Denn gerade auch durch die Emissionen der Vergangenheit konnte sich der Westen mit Ressourcen aller Art eindecken. Diese Länder haben die Technologie und die Mittel, um für die Zukunft umweltfreundlichere Methoden zu entwickeln. Der CO2-Ausstoß muss irgendwann auf Null sinken. Und dies ist ein mühsamer Weg. Aber wenn jene Länder sich der Verantwortung entziehen, die auf Kosten der Emission am meisten profitierten, wäre dies fatal. Wenn ich also an diese beiden Herren im Café zurückdenke, gleicht beider Standpunkt dem eines wohlgenährten und prächtig herangewachsenen Mannes, den Kindern anderer Familien das Essen wegnehmen möchte, damit er weiterhin essen kann wie gewohnt. Auch die Entwicklungsländer haben ein Anrecht auf Wachstum und Wohlstand. Dagegen können wir nichts unternehmen. All diese Maßnahmen hätten den Ruch einer gierigen Doppelmoral. Sich gegenseitig den schwarzen Peter zuzuschieben, löst keine Probleme. Jeder muss sich gemeinsam um das Problem kümmern, das uns unsere Biosphäre auseinanderbricht. Egoismus, Engstirnigkeit und Gier lösen keine Probleme. Im Gegenteil, sie generieren sie fortlaufend weiter.
Das Einmaleins der Umweltstatistik mit Marvin Pagel. Machen wir gleich weiter mit Beitrag Nummer 6. Leonie hat es satt, anders oder schlechter behandelt zu werden, nur weil sie eine Frau ist. Sie ist Feministin. Und das nicht, weil sie was gegen Männer hat. Sie wünscht sich einfach ein bisschen mehr Respekt. Bitteschön.
Ich persönlich habe in meinem Leben keinen Satz je so sehr verabscheut wie diesen. Weil du eine Frau bist. Weil ich eine Frau bin, habe ich kochen und putzen zu können. Weil ich eine Frau bin, habe ich sexuelle Belästigung als Kompliment zu empfinden. Weil ich eine Frau bin, soll ich meinen Körper bedecken, um keine Männer zu provozieren. Die Frage, die in unserer modernen Gesellschaft oft im Raum steht, ist: Wozu benötigen wir überhaupt noch diesen Feminismus? Den braucht man doch gar nicht mehr, sagen sie dann. Frauen sind in Deutschland doch ohnehin gleichgestellt. An dieser Aussage schockiert mich einiges. Unter anderem, dass sie von jedem Geschlecht kommt. Es schockiert mich, dass die Menschen glauben, moderner Feminismus wäre überflüssig. Schließlich gäbe es in Deutschland doch ohnehin die Gleichstellung. Doch Deutschland ist damit nur eines von weniger als 10 Ländern. Und das wohlgemerkt nur auf dem Papier. Gesellschaftlich arbeiten wir noch immer daran. Aber es gibt noch mehr, was Menschen nicht verstehen, die Feminismus für eine überholte Idee halten. Sie denken oft, es ginge nur um die Gleichstellung der Frau. Doch das ist ein Irrglaube. Es geht um weit mehr. Es geht um die Abschaffung des Patriarchats. Um die Abschaffung eines veralteten Konstrukts mit klassischen Geschlechterrollen, ein von Männern dominiertes soziales System. Profitieren würden hierbei nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Klingt paradox? Ist es eigentlich gar nicht. Denn mit der Abschaffung des Patriarchats entfallen auch gesellschaftliche Verhaltensnormen, die toxisch für Männer sind. Diese Normen führen unter anderem dazu, dass die Selbstmordrate bei Männern etwa 4-mal so hoch ist wie bei Frauen. Und um noch ein paar gesellschaftlich inakzeptable Dinge zu nennen, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass Männern immer noch gesagt wird, dass sie sich doch bitte glücklich schätzen sollten, wenn sie sexuell belästigt oder gar vergewaltigt werden. Dass Männer noch immer geradezu zwanghaft das rationale Geschlecht verkörpern sollen und Exhibitionismus im Jahre 2021 immer noch nur für Männer strafbar ist. Wenn wir uns also fragen, warum moderner Feminismus wichtig ist, dann sollten wir uns daran erinnern, dass jedes Geschlecht davon profitiert. Wir sollten uns daran erinnern, dass die Gleichstellung in den meisten Ländern noch immer nicht annähernd erreicht ist. Und wir sollten uns daran erinnern, was der Feminismus in den letzten Jahrzehnten erreicht hat. Denn es gibt so einiges, das uns nicht nur Mut, sondern auch Hoffnung macht. Seit 1918 haben Frauen das Wahlrecht. Seit 1958 können Frauen über ihr eigenes Vermögen verfügen und ein Konto eröffnen. Seit 1977 gibt es keine gesetzlich geregelte Aufgabenteilung mehr in einer Ehe. Und seit 1997, ich erinnere euch, das ist gerade einmal 24 Jahre her, ist die Vergewaltigung in einem Eheverhältnis strafbar. Das alles haben Feministen vor uns erreicht. Und darauf wollen wir anknüpfen und aufbauen. Denn es ist ein Unding, dass die Strafe eines Vergewaltigers von der Kleidung seines Opfers abhängt, nur weil manche Richter es als Rechtfertigung des Täters anerkennen. Es ist eine Schande, dass Catcalling, verbale sexuelle Belästigung, nicht strafbar ist, sondern von den Betroffenen so hingenommen werden muss. Und es ist eine bodenlose Frechheit, dass ich mir als Frau sagen lassen muss, meine Kleidung wäre ein Ja oder wenn ich nicht angemacht werden möchte, solle ich eben in meinen vier Wänden bleiben. Denn es ist tatsächlich so. Verlasse ich meine vier Wände, muss ich mit unangebrachten, verbalen, teils aber auch körperlichen Belästigungen rechnen. Aber ist das meine Schuld? Muss ich das so hinnehmen, wenn ich mich freizügig kleide oder nachts allein unterwegs bin? Ist es meine Pflicht, meinen Körper zu verstecken und ein Pfefferspray bei mir zu tragen? Nein, es ist vielmehr ein Problem der Gesellschaft, dass sogenannte Nippelblitzer verrufen sind, aber sich keiner daran stört, wenn ein Mann auf dem Seitenstreifen der Autobahn und vor aller Augen die Hosen runterlässt. Wenn wir die Opfer zu Schuldigen machen, statt endlich grundsätzlich und verantwortlicherweise die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, hat unsere Gesellschaft ein sie beschämendes Problem. Denn die Täter sind es, die Frauen und andere sexualisieren und zu Objekten machen, nicht die Betroffenen selbst. Sie fordern nur dasselbe Recht für alle und denselben Respekt für jeden Menschen. Zum Schluss noch ein Beispiel aus der Twitter-Episode. Welches Objekt sind wir Frauen heute? Wir waren bereits Autos, die man mit zu vielen Vorbesitzern einfach nicht will. Cola-Dosen, die man geöffnet nicht mehr zu gebrauchen weiß. Oder wie in meinem Beispiel, Burger. Der Zusammenhang? Ich traf mich mit einem Mann. Er wollte mich anfassen und ich wies ihn ab. Ach komm schon, sagte er dann. Das ist jetzt, als hätte ich mein ganzes Leben nur Burger von McDonald's gegessen und hätte jetzt die Gelegenheit, mal Five Guys zu testen. Es blieb bei meinem Nein, denn ich bin eine Frau. Und weil ich eine Frau bin, habe ich das Recht, Nein zu sagen. Weil ich eine Frau bin, habe ich nicht zu seiner Befriedigung zu dienen. Und weil ich eine Frau bin, hast du mich nicht zu einem Objekt zu machen oder zu sexualisieren. Deshalb brauchen wir modernen Feminismus. Nicht für das Papier, sondern für die Gesellschaft.
Tja, kaum eine gesellschaftliche Strömung ist so wichtig wie der Feminismus. Leonie Henes mit ihrem Plädoyer für ein respektvolleres Miteinander. Und ganz ehrlich, bei sexueller Belästigung hört der Spaß auf. Hier sind Blond mit Du und Ich.
Wochenende in der Diskothek, deine Hand an meinem Arsch. Ganz heimlich im Vorbeigehen, ich weiß genau, dass du das warst. Du versuchst zu fliehen, ich behalte dich im Blick. Ich hol die Security und sie fixieren dich. Wohin willst du denn verschwinden? Einfach so an einem Samstag.
immer zur Tür. Für immer und ewig, davon hast du doch geträumt. Schickst mir ein Bild von deinem Penis und ich bleib dir für immer treu.
Nachrichten. Heute ist der 23. Juli 2050, es ist 20.02 Uhr. Sie hören das erste und einzige deutsche Radio mit dem Tagesgau. Da, 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 da. Guten Abend. New York. Endlich ist es soweit, keine Atomwaffen mehr, verkündet the still real Donald Trump Jr. nach der ersten erfolgreichen Sitzung der Unvereinigten Nationalistenunion vergangene Nacht. Zum 50-jährigen Jubiläum der Verhandlungen haben sich die hirntote NATO, das mickrige mitteleuropäische Minderheitenbündnis, kurz MMM, und die Vereinigten Staaten von Großchinesien ein gemeinsames Atomwaffenabkommen abringen können. Allen voran haben die unabhängigen und vor allem großartigen USA und das noch großartigere Imperium Nordkoreanium konkrete Maßnahmen zur Abrüstung im konventionellen Rüstungsbau vorgelegt und per Armbeugennießen offiziell bestätigt. Der Grund? Führende Regierungswissenschaftler in aller westlicher Welt mit riesigen Kastenbrillen und weißen Einstein-Frisuren setzen nun verstärkt auf den Einsatz von Biowaffen. Diese strategische Kehrtwende wurde unter anderem inspiriert vom berühmten Chinese Virus der 20er Jahre, als es gelang, die Öffentlichkeit mit richtigen Fehlinformationen über einen gar nicht so ansteckenden Krankheitserreger auf Trab und bei der Stange zu halten. Experten versprechen sich von dieser epochalen globalpolitischen 180-Grad-Wende eine transparentere Kriegsführung, bessere Verfolgbarkeit und einen höheren Entertainment-Faktor auf Netflix. Dresden. Die DDR ist endlich wieder unabhängig, wurde ja auch Zeit. Das sind die Worte des altgedienten Wehrmachtsoffiziers Björn Erhard sein Schlesien wieder Höcke zur Wiedereröffnung des knapp 100.000 Quadratkilometer großen Erlebnisparks Ostdeutschland. Höcke hat mit seiner neu gedienten Altpartei Alternative für die Alternative Deutschlands, kurz AFOFT, den Sieg gegen westdeutsche Protestantengruppen errungen und per Minderheitsdekret die Unabhängigkeit Thüringens von der Deutsch-Chinesischen Republik erreicht. Gefeiert wurde im kleinen Kreis. Seit der Machtergreifung durch Höcke ist die Bevölkerungszahl des ehemals unfreien Ostens auf 2 Dutzend geschrumpft. Berlin. Die kommunistische Regierung unter Angela Gysi-Kramp-Karrenbauer gerät zunehmend ins Querfeuer unbezahlter Medienvertreter. Die gestern ausgelöste Flüchtlingswelle aus Ostdeutschland wird von immer mehr der einheimischen Han-Deutschen als Bedrohung für ihre nationale Identität wahrgenommen. Gysi-Kramp-Karrenbauer kämpft weiterhin an allen Fronten gleichzeitig und ringt um ein Wirtschaftsabkommen mit der neuen Mehrheits-Minderheitsregierung in Ostdeutschland, kann aber wegen des weiterhin chronischen Mangels an Busfahrern mit ostdeutscher Aufenthaltsgenehmigung nicht in das ehemalige Thüringen einreisen. Höcke weigere sich außerdem standhaft, sein Schloss in Erfurt ohne Flagge zu verlassen, twittert Christian Lindner Jr. kurz vor dem Abendessen. Twitter. Die momentane Haushaltsdebatte mit dem Titel Das Gute-Politik-Promo-Gesetz geht schon in die 90. Staffel auf Netflix. In den Hauptrollen Angela Gysi-Kramp-Karrenbauer, Aykut Anhan und Markus Lanz als Christian Lindner Jr. Sehen Sie hierzu auch unseren von Seitenbacher Bergsteiger Müsli gesponserten Livestream auf www.tagesgau.de. Freiburg. Die gemeinnützige Organisation Oha, wir leben noch feiert, wie jedes Jahr ausgelassen, ein neues Jahr, in dem die Erde noch nicht überschwemmt, ausgetrocknet oder vollständig ausgehorcht ist. Bei den Feierlichkeiten kamen wie jedes Jahr ca. 20 Menschen ums Leben. Ein Pressesprecher der Oha, wir leben noch Stiftung gibt sich gelassen. Ja, wie jedes Jahr halt, aber Hauptsache, wir leben noch, oder? Heißt es auf Twitter. Der amerikanische Botschafter Kanye Western Germany legt im Auftrag von The Still Real Donald Trump Jr. voller Anteilnahme nach. Oha, sie sterben doch. Zwinkersmiley. Paris. Die UNESCO hat das gemeine deutsche Gummibärchen zum Weltkulturerbe erklärt. Tierschützer und die linksgrün versiffte Restopposition halten das für einen guten ersten Schritt in die richtige Richtung, fordern aber darüber hinaus, dass die Familie der Haribo-Buntbären, wie es im Fachjargon heißt, auf die rote Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten gesetzt werden soll. Man warte auf eine Antwort der Regierung in dieser dringenden Sache, heißt es aus Oppositionskreisen. Diese Anfrage trifft Machthaberin Gysi Kramp-Karrenbauer relativ unvorbereitet auf ihrer derzeitigen Deutschland-Tournee. GKK ist dieser Tage nämlich im Begriff, das wirklich letzte Kohlekraftwerk vom Netz zu nehmen. Da müsste sich der Artenschutz auch mal hinten anstellen, heißt es zunächst in einer knappen Stellungnahme der Regierung auf Twitter. Moskau. Wladimir Putin wird der erste tote Präsident der Sowjetunion. Laut Testament war der einzige Wunsch des sowohl ehemaligen als auch zukünftigen russischen Machthabers, nur noch ein einziges Mal an der Spitze des neu formierten Ostblocks stehen zu dürfen. Unter dem Banner des Präsidenten formierten sich vergangenen Freitag Polen, Ungarn, Österreich, Weißrussland und die restlichen Teile Russlands zum putinschen Stahlpakt. Christian Lindner Jr. gefällt dieser Beitrag nicht. Und zum Schluss, meine Damen und Herren, nun noch etwas Erfreuliches. Das Wetter ist wie immer. Warm und trocken. Vielen Dank und machen Sie es gut. Da, 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 da.
Das waren unsere Corona-Kolumnen. Einblicke in den pandemischen Studienalltag. Mit 7 Beiträgen von 4 Rhetorikstudierenden der Uni Tübingen. Danke an Feng Zhao Ling, Marvin Pagel, Tino Fahner
und Leonie Henes. Danke auch an Robin Glücker an der Technik und an Reno Hermanns. Texte und Sendungen sind unter seiner Leitung entstanden. Im Rahmen des Praxisseminars Bericht, Glosse, Kommentar vom Melden und Meinen im Radio. Am Mikrofon für euch waren heute, jetzt dürfen wir gemeinsam, Leonie Henes
und Tino Fahner.
Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut gerne mal auf unserer Homepage vorbei. www.mikro-europa.de oder auf unserem Instagram-Kanal mikroeuropa.tue. Dort findet ihr auch einen Link zu unserer Mediathek, wo ihr verpasste Sendungen nachhören könnt und einen weiteren Link zu unserem Podcast auf Spotify.
Wir sagen danke fürs Zuhören und
bis bald!